Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
Hallo Thomas, schönen guten Morgen.
Markus, guten Morgen und einen wunderschönen Vatertag.
Richtig, genau. Heute ist Vatertag und wir sitzen hier und gehen unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Wir nehmen eine Folge auf von Habsburg to go. Und heute, lieber Thomas, führe ich dich an einen Ort oder in eine Weltstadt, wo ich mir relativ sicher bin, dass du jetzt nicht vermutet hättest, dass die Habsburger dort tätig waren. Wetten wir?
Also ich bin ja mal gespannt, ob du wirklich eine Stadt gefunden hast, wo die Habsburger nichts zu sagen hatten, mehr oder weniger.
Ja, also sie waren natürlich mal da, sonst hätten wir sie nicht in der Folge. Aber ich glaube, du hättest es nicht vermutet. Ja, die Stadt, an die ich dich heute entführe, ist unsere Hauptstadt und die Weltstadt Berlin.
Und da siehst du mich jetzt etwas erstaunt, weil da bin ich wirklich gespannt, wie du den Bogen zu den Habsburgern in unserer Hauptstadt findest.
Ja, pass mal auf, ich habe eine spannende Geschichte für dich dabei, Thomas. Aber gut, müssen wir irgendwas über Berlin sagen? Ich weiß, du bist Berlin-Fan, du bist regelmäßig immer mal wieder da. Hast du irgendwelche Lieblingsorte oder was verbindet dich mit der Stadt Berlin, um das mal ganz kurz dich da abzuholen?
Ja, also ich glaube, Berlin hat für uns alle mehr oder weniger tiefgreifende Ereignisse in der Erinnerung behalten. Die meisten von uns werden wahrscheinlich einen Schulausflug dorthin gemacht haben. Aber wenn man jetzt an Berlin denkt, denke ich jetzt erst einmal an die Berliner Mauer und den Checkpoint Charlie. Das ist für mich immer noch etwas Begeisterndes, wenn ich dort bin. Und natürlich die bekannteste Disco, würde ich schon fast sagen, der Welt, in die keiner von uns jemals reinkommt. Weißt du, wie die heißt?
Ich glaube Berghain, oder?
Genau, das Berghain. Selbst ich stand schon am Berghain und wurde einfach durchgewunken. Also, das sind meine Erinnerungen an Berlin und ich bin jetzt gespannt auf deine Geschichte.
Ja, Thomas, ich würde vielleicht ganz kurz, habe ich mir gedacht, zwei Ereignisse mit den Habsburgern in Berlin dir vorstellen, die jetzt nicht keine Weltgeschichte geprägt haben, sicherlich nicht. Aber du kannst dir vorstellen, es war gar nicht so einfach, die Habsburger in Berlin zu finden. Und ich hatte die Idee, weil ich neulich geschäftlich in Berlin zu tun hatte, habe ich nachgelesen, könnten die Habsburger hier gewesen sein, haben sie Spuren hinterlassen. Und ich habe zwei Ereignisse, die ich dir kurz vorstelle, gefunden. Und was noch interessanter ist, ich habe eine Biografie gefunden von einem sehr interessanten Habsburger und das werde ich dir dann im Nachhinein noch vorstellen, die mal wieder ein Beispiel ist für eine tragische Gestalt in der Habsburger Dynastie, wie ich es finde, sogar eine der tragischsten Gestalten, die ich bisher gefunden habe. Und diese Person liegt auf einem Friedhof und dieser Friedhof befindet sich in Berlin-Kreuzberg und so spannen wir den Bogen dann in unsere Hauptstadt.
Also ich sehe schon, du ziehst wirklich einen Spannungsbogen auf und jetzt bin ich mal gespannt, welche zwei Ereignisse so ein bisschen zu den Habsburgern hinführen. Was hast du denn da rausgesucht für uns?
Also das ein Ereignis ist aus dem 19. Jahrhundert und zwar geht es da um den sogenannten Berliner Kongress. Und da lassen wir uns mal von der Steffi vortragen, was es mit dem Berliner Kongress auf sich hatte und vor allen Dingen, was die Habsburger damit zu tun hatten.
Der Berliner Kongress fand im Jahr 1878 statt.
Die diplomatische Konferenz wurde einberufen, um Konflikte auf dem Balkan und die Spannungen zwischen den europäischen Großmächten zu lösen. Unter der Leitung von Otto von Bismarck, dem damaligen deutschen Reichskanzler, versammelten sich Vertreter mehrerer europäischer Länder, darunter Russland, Großbritannien, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Die Verhandlungen führten zu einer Neuordnung der Balkanstaaten und zum Abschluss des Berliner Vertrages, der den Machtverhältnissen in Europa ein neues Gleichgewicht gab. Die wichtigsten Ergebnisse für die Habsburger waren die Anerkennung der Unabhängigkeit von Serbien, Montenegro und Rumänien von der osmanischen Herrschaft und die Aufteilung Bosniens und der Herzegowina, die unter die Verwaltung von Österreich-Ungarn gestellt wurden, während sie formell Teil des Osmanischen Reiches blieben. Der Berliner Kongress stabilisierte vorübergehend die Machtverhältnisse in Europa, führte aber auch zu neuen Spannungen. Der Kongress gilt als Meilenstein der Diplomatie des 19. Jahrhunderts.
Ja, Markus, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen schildern, was aus deiner Sicht die Auswirkungen dieses Berliner Kongresses waren?
Also dieser Berliner Kongress ist wirklich, glaube ich, ein Meilenstein in der Diplomatie, zeigt das erste Mal so richtig Bismarck in Hochform als Makler des Europas. Er ordnet die diplomatischen Strukturen und Verhältnisse. Er ist der Chef im Ring sozusagen. Die Habsburger sind schon mächtig, sind natürlich da präsent am Tisch und bekommen auch ein Stück vom Osmanischen Reich ab, das damals schon als der kranke Mann vom Bosporus bezeichnet wurde. Dieses Reich zerfällt. Die Habsburger bekommen Bosnien und Herzegowina sozusagen unter ihre Kontrolle. Und ist natürlich schwierig aus heutiger Sicht, denn diese Sache auf dem Balkan wurde damals dadurch sicherlich nicht entschärft, sondern im Gegenteil. Die Habsburger haben dort in ein Wespennest gestochen und es führt ja dann indirekt, wie du weißt, 40 Jahre später zum Ersten Weltkrieg. Ja.
Markus, dann lass uns mal noch die zweite Geschichte hören, die du aus Berlin mitgebracht hast.
Ja, ist auch eine ganz interessante Geschichte, ist etwas früher als der Berliner Kongress. Und weißt du, was man einen Husarenstreich heute bezeichnet?
Ich muss gestehen, ich kenne zwar den Begriff, aber ich könnte jetzt in keinster Weise eine Geschichte dazu erzählen.
Ja, dann hör mal hier rein, Thomas.
Der Husarenstreich in Berlin bezieht sich auf ein Ereignis, das im Rahmen des Siebenjährigen Krieges von 1756 bis 1763 stattfand. Im Oktober 1757 gelang es österreichischen Truppen unter der Führung von Andreas Hardig von Futak, für kurze Zeit die preußische Hauptstadt Berlin zu besetzen. Dieses Vorhaben war besonders überraschend, da Berlin zu dieser Zeit nicht im unmittelbaren Kriegsgebiet lag. Die österreichischen Truppen rückten schnell und unerwartet in die Stadt ein, nahmen zahlreiche Gefangene und erpressten ein Lösegeld von 200.000 Talern. Nach einigen Tagen verließen sie die Stadt wieder. Trotz des kurzzeitigen Charakters dieser Besetzung hatte der Husarenstreich psychologische Auswirkungen auf Preußen und zeigte die Verwundbarkeit Friedrichs des Großen und seiner Hauptstadt. Die erfolgreiche Aktion war namensgebend für das sprichwörtliche Husarenstück.
Ja, Markus, das ist jetzt wieder mal echt das, warum wir diesen Podcast machen. Und auch du mich immer wieder überrascht. Ich hatte davon noch nie gehört.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht vorher. Und jetzt natürlich, wie du gesagt hast, das Husarenstück oder der Husarenstreich, das hat man immer mal wieder gehört. Und es ist eine sehr interessante Geschichte, weil im Grunde genommen wir ja auch immer in dieser Auseinandersetzung Friedrich der Große und Maria Theresia hatte ich eigentlich immer so im Hintergrund, die Preußen haben das eigentlich dominiert und haben auch die Österreicher gedemütigt am Ende, haben ihnen Schlesien abgenommen. Ja, aber in diesem einen Tag haben es die Österreicher den Preußen gezeigt. Und was für eine Demütigung muss es gewesen sein, dass man die Hauptstadt einfach mal in einem Husarenstück nimmt und dann noch Geld erpresst und dann wieder abzieht, bevor die Ersatztruppen kommen. Ja, also Chapeau.
Ja. Aber Markus, jetzt lass uns einfach mal an den Ort des Geschehens zurückkehren. Du hattest vorher zum Eingang Berlin-Kreuzberg angesprochen und jetzt bin ich schon mal gespannt. Also wie sagt man so schön, lass die Katze aus dem Sack. Was passiert denn jetzt heute? Welche Geschichte hast du dabei?
Ja, also in Berlin-Kreuzberg endet eine sehr, sehr außergewöhnliche und oft auch übersehene Geschichte von einer Habsburger Figur, die sich Leopold Ferdinand von Österreich-Toskana nennt. Zumindest am Anfang. Ja, ich komme darauf gleich zurück. Geboren ist er ja in diese mächtigste Dynastie damals Europas. Also wir befinden uns jetzt hier Ende des 19. Jahrhunderts. Und irgendwann hat sich dieser Leopold Ferdinand dazu entschieden, sein Leben in einer ganz anderen Weise zu führen, die ihm eigentlich vorbestimmt war und die ihn weggeführt hat von seinen royalen Wurzeln. Und diese Entscheidung, die er da getroffen hat, ja, die bringen wirklich ein faszinierendes Licht auf die Spannungen, die in ihm geherrscht haben müssen zwischen dieser adligen Pflicht, der er eigentlich nachgeben musste und sollte, und einem persönlichen Streben nach Glück.
Markus, kann das sein, dass du heute uns eine Geschichte mitbringst, die so unter der Überschrift das schwarze Schaf der Familie laufen könnte?
Ja, vielleicht nicht ganz. Du erinnerst dich, das schwarze Schaf hatten wir ja schon mal bei unserem Luzifuzzi. Das würde ich wirklich sagen, war ein schwarzes Schaf, weil er unkonventionell war und sich im Grunde um keiner Norm unterworfen hat. Aber er hat sich nicht vom Haus getrennt. Und der Leopold Ferdinand hat tatsächlich Schluss gemacht mit der Familie. Und deswegen weiß ich, was du meinst, und ich würde es auch so stehen lassen, aber es ist nochmal eine Eskalation tatsächlich mehr.
Dann würde ich dich mal nochmal bitten, uns ein bisschen einen Hintergrund zu unserem heutigen Protagonisten zu geben.
Ja, also der Leopold Ferdinand wurde als Erzherzog 1868 in Salzburg geboren. Und sein Vater war der Ferdinand IV., den musst du jetzt nicht kennen, aber er war Großherzog von der Toskana. Der lebte von 1835 bis 1908. Und dieser Ferdinand IV. War tatsächlich der letzte regierende Großherzog von der Toskana, bevor er dann 1860 abdanken musste, nachdem die Toskana ja dann Teil des Königreichs Italiens geworden war. Und dann ist die ganze Familie eben nach Salzburg gezogen und dort wurde sein Sohn geboren.
Markus, und da würde mich jetzt gerade noch konkret interessieren, wann kamen dann die Habsburger überhaupt an die Toskana ran und wie?
Ja, da werden wir sicherlich auch nochmal eine schöne Folge machen, weil in die Toskana müssen wir ja irgendwie reisen in unserer Habsburger Podcast-Serie. Also die Toskana war 1737 zu Habsburg gekommen, und zwar nachdem die Medici ausgestorben waren. Und dann herrschten sie da ja über 100 Jahre, aber es gab so einen schrittweise Ablöseprozess der Italiener von Habsburg und in erster Linie nach dem sogenannten Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg 1859, als nämlich die italienischen Truppen von Piemont und Sardinien, unterstützt übrigens wie so oft durch die Franzosen, die Österreicher besiegten und damit dann auch die Macht der Habsburger in Norditalien schwächten. Du hast in diesem Kontext, Thomas, du erinnerst dich, eine Folge mal über Solferino gemacht, gell, wo ja eine ganz berühmte Schlacht stattfand. Und danach gab es ein Plebiszit, also eine Volksabstimmung der Toskana, und die entschieden sich also mehrheitlich dafür, sich dem Königreich Sardinien anzuschließen. Und das war dann letztendlich die Abkehr der Toskana von Habsburg und eine der Grundsteine für die italienische Nationalbewegung und auch Einigung dann, die ein paar Jahre später dann tatsächlich sich vollzogen hat.
Und Markus, was ist dann mit der Familie passiert? Die durften ja dann wahrscheinlich nicht mehr in der Toskana verweilen. Wo sind die dann am Schluss wieder?
Also ich weiß nicht, ob sie jetzt da mit Schimpf und Schande, wie das halt oft ist, sozusagen aus der Toskana rausgeworfen wurden. Man hat ihnen, beziehungsweise Kaiser Franz Josef hat ihnen dann Salzburg als Wohnort angeboten und dort ist eben die ganze Familie hingezogen. Dort wurde eben Leopold Ferdinand geboren, 1868, und die haben da nicht schlecht gelebt. Also ich glaube, es war sicherlich sehr bitter für die Familie, kannst du dir vorstellen, nach so einer Zeit einfach ein Land verlassen zu müssen, Flüchtling zu sein. Und im Grunde waren es Asylanten. Und Franz Josef hat ihnen aber dann in Salzburg wirklich ein sehr schönes Leben ermöglicht. Und die konnten da wie die Fürsten leben, kann man sagen. Ja, und der Leopold Ferdinand, der wächst dann da auf. Und wie du es dir vorstellen kannst, von Kindesbeinen an wird er für eine Rolle in der öffentlichen Verwaltung oder im Militär vorbereitet, wie es halt damals für Mitglieder seines Standes üblich war. Er hat eine sorgfältige Erziehung erhalten, hat mehrere Sprachen gelernt und die sollte dann insgesamt natürlich darauf abzielen, dass er eines Tages Verantwortung innerhalb des Kaiserhauses übernimmt. Und trotz dieser Vorbereitungen kann man sagen, hat sich Leopold von Anfang an eingeengt gefühlt und war unzufrieden mit dem Weg, der ihm einfach traditionell vorgeschrieben war. Und das zeigt sich schon in seiner Jugend ganz deutlich.
Und Markus, an welcher Stelle würdest du sagen, kam es dann das erste Mal zu einem Disput oder vielleicht sogar schon zu einem Bruch mit dem Kaiserhaus?
Also man kann das vielleicht jetzt nicht an einem Ereignis so ausmachen, aber es gab auf alle Fälle ein Ereignis, dass der Leopold Ferdinand heiraten wollte. Er hatte eine Wunschbraut und das war eine spanische Prinzessin. Die hat er wohl geliebt und die wollte er heiraten und der Kaiser Franz Josef war dagegen, weil er in die spanische Innenpolitik, in der es damals sehr turbulent zuging, wollte er nicht eingreifen und sozusagen ein Gewicht setzen, in dem jetzt eine Prinzessin mit einem Habsburger verheiratet wird. Also der Kaiser hat ihm das regelrecht verboten, so war das damals. Mhm. Und wenn der Kaiser gesprochen hatte, und zumal bei so einem engstirnigen Charakter, wie wir wissen, gab es auch keine Möglichkeit mehr, ihn umzustimmen. Das war sicherlich ein erster Bruch mit dem Kaiserhaus. Das hat er ihm auch nie verziehen. Und dann gab es noch ein Ereignis. Es gab eine gemeinsame Reise mit dem Franz Ferdinand 1893. Franz Ferdinand, damals Zweiter der Thronfolge, weil der Sohn von Franz Josef, der Rudolf, noch gelebt hat, bis er sich dann in Meierling umgebracht hat. Du erinnerst dich an unsere Folge. Und ja. Diese beiden jungen Männer machen eine Weltreise über mehrere Monate mit einem Expeditionsschiff. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, Thomas. Also diese Männer haben sich nicht verstanden und es gab dann tatsächlich auch handfeste Streitereien und Provokationen. Also Franz Ferdinand wurde von dem Leopold als möchtegern Kaiser bezeichnet und die haben sich eigentlich gestritten und man kann sagen, dass der Leopold mit dieser Rangstellung von dem Franz Ferdinand schlicht und ergreifend nicht zurechtkam und demütigend für ihn musste er dann die Reise abbrechen, wiederum auf Befehl des Kaisers und wurde dann in Sydney sozusagen vom Schiff genommen und nach Hause gefahren. Also eine Demütigung.
Also der Leopold scheint aber jetzt nicht unbedingt ein richtiger Menschenfreund gewesen zu sein. Wenn du das jetzt so erzählst, dann folgt es ja so einer Eskalationsspitze, die jetzt dann, glaube ich, kurz davor ist, zu explodieren.
Und also ich glaube, die beiden waren sehr schwierige Charaktere. Wir wissen es ja auch von Franz Ferdinand, der ja auch als sehr herrisch galt. Und ich denke, dass sich stellvertretend diese Aggression, die der Leopold damals schon gehabt haben muss, sich vielleicht auf den Franz Ferdinand übertragen hat. Wer weiß. Jedenfalls sind das alles so Vorgeplänkel. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, Thomas, in Leopold Ferdinands Leben. Nämlich er entscheidet sich, gegen die strengen Regeln seiner Familie zu handeln und eine Frau bürgerlicher Herkunft zu heiraten. Also nicht niederer Adel, sowas kam ja vor, wurde dann akzeptiert mit Auflagen und so, war schon schlimm genug. Aber nein, es soll eine bürgerliche Frau sein, die heißt Wilhelmine Adamovic. Und die war nicht nur von einfacher Herkunft, nämlich die Tochter eines Postbeamten, sondern sie hat tatsächlich als Prostituierte gearbeitet. Und diese Entscheidung, kannst du dir vorstellen, war nicht nur ein Bruch mit den Konventionen, sondern hat einen wahnsinnigen Riss zwischen ihm und seinen kaiserlichen Verwandten erzeugt, der natürlich nicht mehr zu kitten war.
Und Markus, was macht dann Franz Josef in so einer Situation mit dem in Ungnade gefallenen Familienmitglied?
Das, was so üblich war mit Menschen, die nicht getan haben, was die Habsburger Tradition wollte oder was Franz Josef persönlich wollte. Also er wurde einfach versetzt und in der Regel wurden in Ungnade gefallene Personen an den äußersten Rand des Habsburgerreichs versetzt und so war es auch in diesem Fall. Also er wird nach Przemysl versetzt, ist, glaube ich, heute bekannt für ein gutes polnisches Bier, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ist damals am äußersten Rand von Galizien gelegen, heute Polen oder Ukraine. Ich weiß es nicht so genau, auf alle Fälle sehr, sehr weit weg von Wien, sodass er dort, ich sag's mal salopp, keinen Unfug mehr anrichten konnte. Und er nimmt aber seine Wilhelmine mit. Und er hat sie also wohl tatsächlich geliebt und dort leben sie. Er bringt ihr in Anführungsstrichen Benimmregeln bei, also er macht sie zu einer Dame, er lernt ihr Sprachen und sie arbeitet letztendlich bei ihm als Haushälterin. Und das hat er gegen den Wunsch und gegen den Willen von Kaiser Franz Josef gemacht. Der wusste davon nichts und hat gedacht, wenn ich den nur weit genug wegschicke, dann kommt er einfach zur Vernunft. Und als er erfährt, was der also mit der Wilhelmine da macht und dass er sie offensichtlich nicht nur mitgebracht hat, sondern sie auch vorbereitet für vielleicht später andere oder höhere Aufgaben, da verliert der Kaiser völlig die Geduld und lässt den Leopold Ferdinand tatsächlich in eine Nervenheilanstalt einweisen in Koblenz. Ich gehe jetzt mal davon aus, gegen seinen Willen. Und das wiederum ist dann der Anlass für den Leopold 1902 Österreich zu verlassen und er reist mit seiner Wilhelmine in die Schweiz, heiratet sie dort und legt dann alle Titel ab und heißt jetzt nicht mehr Erzherzog Leopold Ferdinand, sondern er heißt Leopold Wölfling.
Markus, weißt du, dass diese Abdankungsbestätigung von Franz Josef in handschriftlicher Form per Post an ihn zuging?
Ja, das weiß ich. Ja, da gab es dann, ich glaube, das ist auch heute noch irgendwo in einem Museum zu sehen. Ja, weißt du, wo genau? Ja.
Ich weiß jetzt nicht, in welchem Museum, aber ich glaube, es ist in ganz vielen Zeitungen der damaligen Zeit abgedruckt worden, weil er das sofort auch publik gemacht hat und damit natürlich das Ganze noch weiter angeheizt wurde.
Ja, also es war natürlich ein unerhörter Vorgang und dann natürlich schon auch eine Demütigung für Franz Josef. der natürlich versucht hat, diese Affäre irgendwie klein zu halten. Und in dem Moment, wo jetzt jemand offiziell seine Ämter und seine Titel ablegt, war das natürlich nicht mehr möglich, die Sache geheim zu halten. Ja, jetzt ist der Leopold Wölfling, wie es heißt, in der Schweiz, versucht er sich jetzt ein neues Leben abseits von jeglichen aristokratischen Privilegien aufzubauen. Und nach 4 Jahren scheitert jetzt aber diese Beziehung mit seiner Wilhelmine. Sie lassen sich scheiden. Grund war, dass die Wilhelmine sich den Siedlern auf dem Monte Verita von Ascona angeschlossen hatte. Da waren 2 Brüder, die hießen Karl und Gustav Gräser. Und die haben da diese intellektuelle Gemeinschaft auf dem Monte Verita haben die in Ascona gegründet. Ironischerweise war der Karl Gräser einer der Offiziere in der Garnison von Przemysl gewesen und hatte da auch kurzfristig mal den Leopold für diese Ideale seiner Lebensform gewonnen, aber ehrlich gesagt nur kurzfristig.
Und du sprichst jetzt gerade von der Monte Verita. Kannst du uns ein bisschen dazu was erzählen? Was ist das? Ist das eine Sekte, eine Lebensphilosophie, eine Lebenseinstellung? Was passiert denn da? Oder passierte da?
Also eine Sekte, glaube ich, würdest du sehr viel Unmut erzeugen, wenn du das sagen würdest. Es gibt aber sicherlich Menschen, die das als solche bezeichnen würden. Nennen wir es mal Lebensgemeinschaft. Also der Monte Verita ist also ein Berg, der ist gelegen bei Ascona im Schweizer Kanton Tessin. Und Anfang des 20. Jahrhunderts war das eben Zentrum von so einer lebensreformerischen, künstlerischen und intellektuellen Gemeinschaft. Das war eben gegründet worden von diesen beiden Brüdern. Das waren, heute wird man sagen, Aussteiger, das waren Individualisten. Es waren aber auch sehr prominente Persönlichkeiten dabei. Hermann Hesse zum Beispiel hat sich da sehr engagiert. Er lebte ja auch im Tessin und hat sich im Laufe der Zeit der Monte Verita zu einem Treffpunkt für Anhänger, ich würde mal sagen, verschiedenster alternativer Lebensstile entwickelt. Da waren Vegetarier, die damals ja absolut selten waren, Naturheilkunde, freie Körperkultur wurde dort betrieben. Und das hat natürlich einen Skandal ausgelöst, es hat misstrauisch gemacht, ja, die Leute wurden für verrückt erklärt. Und man kann aus heutiger Sicht sagen, die Bewegung strebte eigentlich so nach einer Rückkehr zu einem natürlicheren und selbstbestimmteren Leben, abseits von der Industrialisierung, von Konventionen, zumal in der Stadt. Und selbst heute, also den Monte Verita gibt es noch, ist heute immer noch ein Begegnungsort, ist ein Kulturzentrum und bewahrt so diese Tradition von dieser einzigartigen, ja, würde ich jetzt mal sagen, Gemeinschaft, die sich dort gebildet hat.
Markus, ich habe mir jetzt, während du das gerade erzählt hast, ein Foto von dem Karl Gräser hergeholt. Der sieht auf dem Foto ein bisschen aus wie so ein Hippie, der auf Ibiza vielleicht seine Erfüllung gefunden hat. Unter anderem wird dann hier so eine Gräserhöhle gezeigt. Also anscheinend hat er auch in einer Höhle gelebt, um der Natur verbunden zu sein. Und es gibt noch einen berühmten Stuhl von ihm, der mit Wurzelholz praktisch geflochten ist.
Also es waren die ersten Hippies. Ich glaube, damit hast du sehr, sehr gut beschrieben. Und genauso wie die Hippies in den 60ern sehr angefeindet wurden, für verrückt erklärt wurden, so kann man sich das vorstellen, war das auf dem Monte Verita auch. Und diese Wilhelmine, die ist da einfach vielleicht von dieser Gemeinschaft so angetriggert worden, dass sie sich entschieden hat, den Leopold zu verlassen, und dann wurden sie geschieden. Und ja, was macht jetzt der Leopold Wölfling alias Leopold Ferdinand Erzherzog zu Habsburg? Er geht schon wieder auf die Suche nach dem Glück und findet sie in München in Form einer Maria Ritter. eine junge Frau, die leider auch wieder aus seiner Sicht aus dem Rotlichtmilieu kam. Und die beiden lernen sich kennen, lernen sich lieben und ziehen nach Paris, wo tragischerweise diese junge Frau Maria an einem sogenannten Nervenfieber erkrankte. Ja, ich weiß nicht, was aus heutiger Sicht damit gemeint ist. Damals hat man es so genannt. Und sie stirbt und damit ist die Beziehung leider auch sehr schnell wieder vorbei. Und jetzt verliert so dieser Leopold Wölfling ein bisschen die Struktur. Der lebt ohne irgendwelche Aufgaben und ohne irgendeinen Sinn einfach vor sich hin. Und wir sind jetzt mittlerweile schon in der Phase, wo der Erste Weltkrieg ausbricht. Und dann meldet er sich zum Dienst in der K&K-Armee als Freiwilliger. Er möchte also aktiv am Weltkrieg teilnehmen und wird aber vom Kaiser abgelehnt, in dieser Armee zu dienen. Das muss man sich mal vorstellen, Thomas, was das für so einen Mann bedeutet, ja.
Also ich glaube, mehr Demütigung geht wirklich nicht. Und das zeigt schon, wie extrem auch die Gedankenwelt von Franz Josef war.
Ja. Jetzt kommt das nächste Ereignis. Nachdem der Weltkrieg vorbei war, ist ja die Habsburger Monarchie, wie du weißt, zusammengebrochen. Und er hat vorher nicht viel Geld, aber er hat eine Apanage bekommen als ehemaliger Habsburger. Also wie so ein Gnadenbrot. Und nachdem die Habsburger nicht mehr da waren, kannst du dir vorstellen, ist dieses Geld aus dem Familienfonds nicht mehr geflossen. Das heißt, der Mann hat jetzt auch ein finanzielles Problem und gerät immer mehr in Schulden. Und jetzt geht er aus Paris, da war er schon lange nicht mehr. Er lebt jetzt dann in Wien und führt da mit einer Tochter. Er hatte wohl mehrere Kinder, aber eine Tochter war ihm sehr ans Herz gewachsen. Und jetzt führt er ab 1926 in Wien tatsächlich, heute würde man sagen, einen Tante-Emma-Laden. Ja? Also der ehemalige Erzherzog schneidet jetzt für die Kundschaft, das sind meistens so Donaumatrosen oder Kutscher, regelrecht Wurst auf. Ja? Also ich glaube, tiefer, auch wenn ich jetzt um Gottes Willen diesen Beruf da nicht diskreditieren möchte, im Gegenteil, aber aus der damaligen Sicht, gell, dass ein Hochadliger in einem Tante-Emma-Laden steht und Wurst aufschneidet, das ist, glaube ich, einzigartig, oder?
Also das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er in seinem Tante-Emma-Laden jetzt nicht unbedingt Reichtümer angehäuft hat. Wahrscheinlich ist das auch schiefgelaufen in wirtschaftlicher Hinsicht, oder?
Ja, der war, glaube ich, auch kein Geschäftsmann, weil ich weiß jetzt nicht, wie man so ein Geschäft in die Pleite treiben kann. Da fehlen auch irgendwelche Unterlagen. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Auf alle Fälle musste er das Geschäft ein paar Jahre später aufgeben. Es ist nicht gelaufen. Und er sitzt auf dem Berg von Schulden. Und dann wendet er sich an die Republik Österreich und er sehnt eine Gnadenpension, die ihm aber nicht gewährt wird. Also da waren die auch knallhart und haben gesagt, nö, vom Staat gibt's kein Geld. Also er muss arbeiten. Was macht er? Jetzt kommt die nächste Ironie. Ab 1928 tut der Wölfling kund, dass er sich jetzt als Fremdenführer, und zwar insbesondere in der Hofburg und in dem kaiserlichen Schloss in Schönbrunn, seinen Lebensunterhalt verdienen wolle. Ja? Also auch das ist eine unglaubliche Geschichte, ja, dass er als ehemaliger Habsburger jetzt über seine Familie und vor allen Dingen die Städte, wo sein verhasster Verwandter und Chef in Anführungsstrichen Franz Josef gelebt hat, sich als Fremdenführer betätigen möchte.
Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit, also zu der jungen Republik, die da gerade so im Entstehen war, gab es, glaube ich, keine größeren Hassfiguren als wie die Habsburger. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie er als Fremdenführer da durch die Stadt läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine totale Begeisterung ausgebrochen ist.
Nein, also das ist wirklich eine Tragik, würde ich mal sagen, die einzigartig ist bei den Habsburgern. Und es ist ja auch, wie du dir denken kannst, auch das nicht gelaufen. Ja, also er hat diesen Beruf nie ausgeführt und schon gar nicht damit seinen Lebensunterhalt verdient. Dann kommt die Zeit ab 1933, die Machtübernahme Hitlers. Und da zog es ihn nach Berlin, wo er, auch das ist jetzt natürlich kein Ruhmesblatt, sich als begeisterter Anhänger der Nationalsozialisten outet und mehr schlecht als recht jetzt mit seiner dritten, weit jüngeren Ehefrau, die heißt Hedwig Pawlowski, lebt und im Grunde genommen ein Tagelöhner oder Gelegenheitsarbeiter ist. Ja. Und dann am 4. Juli 1935 endet dieses so tragische Leben im Alter von 66 Jahren in Berlin. Also er stirbt in ärmlichsten Verhältnissen als ehemaliger Erzherzog und ist deswegen, weil er eben dort gestorben ist, tatsächlich auch in Berlin begraben, in Kreuzberg, auf dem Gelände der Jerusalemskirche. Und auf der Inschrift steht sowohl sein bürgerlicher Name, Leopold Wölfling, als auch der abgelegte Titel, nämlich der Erzherzog von Österreich, Leopold Ferdinand. Und damit endet eigentlich diese sehr, sehr, wie ich finde, tragische Geschichte von Leopold Wölfling, der meines Erachtens ja sein ganzes Leben versucht hat, irgendwie eine Alternative zu dem zu finden, was ihm vorbestimmt war. Vielleicht war er unbequem, ich kann zu seinem Charakter jetzt wenig sagen, aber es war ihm letztendlich nicht möglich, seiner Bestimmung nachzugehen und sein Leben so zu führen, wie er es vielleicht gewollt hat.
Man könnte ja also ganz krass sagen, er war Opfer eines diktatorischen Systems. Franz Josef, den wir ja schon so oft jetzt erlebt haben in unserer Podcast-Serie, hatte schon auf Menschen eine extreme Wirkung, in dem Fall sicherlich auch mit dafür schuld, dass sein Leben dann am Schluss so tragisch endete. Ja, also ein Widerspruch gab es einfach nicht und führte dann im Entsprechenden zu diesen Restriktionen, wie sie jetzt auch heute wieder beschrieben wurden.
Und nicht viel später, also zufälligerweise gerade mal ein Jahr nach seinem Tod, Thomas, kommt es zu einem geschichtlichen Ereignis, über das damals auch die ganze Welt gesprochen hat, in einem ähnlichen Fall. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es gab nämlich im britischen Königshaus einen Skandal, der noch viel, viel größer war.
Ja, ja. Du wirst jetzt gleich auf den King Edward ansprechen, welches ja auch eine Wahnsinns, auch historische Wirkung hatte.
Genau, also der King Edward der VIII., der tatsächlich sich von allen Ämtern und dann also als König abgedankt hat, weil er seine Liebe zu einer bürgerlichen Frau, nämlich der Worlett Simpson, höher gestellt hat wie seine Pflicht als König, die ihm verboten hat, eine bürgerliche Frau zu heiraten. Und das, was man ihm dann Zeit seines Lebens vorgeworfen hat, hat er dann durchgesetzt. Er hat abgedankt. Sein Bruder Georg VI., der Vater von Königin Elisabeth, ist dann an die Macht gekommen. Ja, und das hat, glaube ich, in der Royal Family ein ganzes Jahrhundert noch eine Rolle gespielt. Und ich wäre es, glaube ich, übertrieben zu sagen, dass Leopold Ferdinand ein Vorbild war für King Edward. Ich glaube, so weit wollen wir nicht gehen. Aber es zeigt halt, dass dieses Problem, und wahrscheinlich lassen sich noch andere Beispiele finden, dieser Widerspruch zwischen adliger Pflicht und Liebe zu einer nicht adligen, schon in mehreren Familien vorgekommen ist und zu großen Zerwürfnissen und tragischen Ereignissen geführt hat.
Und Markus, vielleicht eine Randbemerkung. Die unerwartete Thronfolge von King George hat ja auch einen Film erzeugt, der, glaube ich, wirklich erwähnenswert ist, nämlich The King's Speech, in der ja die Nervosität, und man hat ihm ja nachgesagt, dass er auch ein Stotterer war. Also der Film ist, glaube ich, empfehlenswert. Du hast ihn wahrscheinlich auch gesehen. Der zeigt auch, was dann auch im Nachgang passierte. Aber eins muss man sagen, King Edward hatte bis zu seinem Lebensende ein richtig tolles Leben.
Ja, da streiten sich ja die Geister. Also aus seiner Sicht vielleicht schon, aber wir wissen, dass er auch zwielichtige Freundschaften hatte, gerade auch zu den Nazis. Ist bis heute nicht richtig geklärt, was für eine Rolle er da gespielt hat, gell, ob er da auch in Anführungsstrichen Geheimverhandlungen geführt hat. Er war in seiner Familie wirklich das Black Sheep, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurde dort nicht willkommen geheißen, und ich glaube, er für sich hat dann das Leben geführt, was er wollte, aber er hat es mit, glaube ich, sehr großen Opfern verbinden müssen.
Aber eins blieb ihm tatsächlich erspart. Er hat nie einen Tante-Emma-Laden führen müssen, er hat nie Wurst aufgeschnitten, und ich glaube, auch weitere Dinge, die jetzt unser heutiger Protagonist erleben musste am Schluss, das blieb ihm wirklich erspart.
Ja, Thomas, ich hoffe, ich habe dir mit dieser außergewöhnlichen Geschichte, die uns nach Berlin geführt hat, ein bisschen wieder mal zeigen können, dass nicht alle Habsburger ein schönes Leben hatten. Ja, Klammer auf, eigentlich die wenigsten, oder? Ich würde mal sagen, das ist eigentlich der Plot unseres Podcasts hier, dass wir so ein bisschen die Habsburger, ohne dass wir das wollen, muss man mal sagen, demaskieren und sie eigentlich zu einer Ansammlung von tragischen Figuren hier aufleben lassen. Aber vielleicht, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, ich werde es machen. Ich werde dem Leopold Ferdinand meine Ehre erweisen, werde sein Grab besuchen, und dort atmet Geschichte, und dort in Kreuzberg, mitten in der Weltstadt und Hauptstadt Berlin, ist tatsächlich ein Habsburger begraben.
Markus, für die heutige Folge kann ich mich wirklich nur ganz speziell bedanken. Du hast mir zum einen den Husarenstreich mit auf den Weg gegeben. Ich werde mir das tatsächlich auch nochmal im Nachgang ein bisschen in das Thema einlesen. Und zum Zweiten, ich glaube, ich wirst nicht nur du das Grab besuchen, das werde auch ich machen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, weil genau das ist der Grund, warum wir, glaube ich, diese Podcast-Serie aufgelegt haben. Und wahrscheinlich werden wir dann irgendwann mal feststellen müssen, dass wir die Überschrift nochmal korrigieren müssen, das schicksalhafte Leben der Habsburger in 100 Etappen.
Ja, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go. Tschüss.
Danke dir. Ciao.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.